niemand hat die Absicht, eine Mauer zu errichten.
Westöstlicher Allmann.
Westöstlicher Allmann.
Westöstlicher Allmann.
Westöstlicher Allmann.
Das tritt nach meiner Kenntnis ist das sofort. Unverzüglich.
Mit Ralf Bauder und Justus Geihufe.
Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Hörerinnen und Hörer, endlich mal ein Lied, was ich auf Anhieb wiedererkenne. Ein Song aus meiner Jugend von den Gorillas. Das hat Ralf extra ausgesucht, damit ich mich jetzt bei den letzten Metern hin zum Ende dieses Podcasts einfach richtig wohlfühle, zu Hause fühle, geborgen fühle. Und das hat eigentlich gar nicht nötig, weil ich mich bei ihm einfach immer, so wie wir alle, geborgen und wohlfühle. Herzlich willkommen zur 50. Folge des Westöstlichen Allmanns. Ralf Baudach, Tagesschausprecher und ein Mann mit vielen neuen Projekten in der Pipeline. Meine Wenigkeit, Pfarrer in Großschirma und im digitalen Raum, unter anderem auch in eurem Gehörgang. Wir begrüßen euch ganz herzlich und hören jetzt noch ein bisschen auf dieses Bass-Solo. Vielleicht kommt noch eine Art Solo. Und dann geht's los. Dann geht's auch schon wieder richtig los. Ja. Ja. Ja.
Und so weiter und so fort so. Und so weiter. Ja, genug der Musik hat ja immer was von Selbstbeweihräucherung und öffentlicher Onanie.
Ja. Gerade bei dir.
Genau. Herzlich willkommen an euch da draußen vor den Volksempfängern. Oh Gott. Und lieber Justus, auch dir ein herzliches Willkommen in diesem illustren Kreis, der aus zwei Leuten besteht und aus vielen Zuhörern. Die Flut der Nachrichten ebbt nicht ab bezüglich eurer Trauer, was das Ende dieses Podcasts betrifft. Aber wir haben das ja zu Genüge in der vergangenen Folge schon thematisiert, was das mit uns macht. Deswegen wollen wir jetzt mal Vorbild sein und nach vorne schauen. Ja. Denn jedem Ende wohnt ein Anfang inne und ein Zauber sowieso, um mal ein Sprichwort völlig zu verdrehen. Lieber Justus, ich bin ganz transparent. Eben als ich dich anrief, warst du quasi gerade erst auf deinem Schreibtischstuhl gelandet vor dem Mikrofon und du scheinst gerade ziemlich im Stress zu sein. Kann das sein?
Nee, gar nicht. Ich habe einfach nur heute Mittag, ich bin ja alleine zu Hause. Oh. Weil Anne mit den Jungs bei den Eltern im Allgäu ist.
Schön.
Und deswegen habe ich es mir zur Aufgabe gemacht, Dinge, die im Kühlschrank schon seit längerer Zeit der Verzehrung harren.
Ich hoffe nicht mal, seit zu langer Zeit.
Mal mit auf den Tisch zu nehmen. Mhm. Und heute Mittag habe ich tatsächlich das Käsefondue, was ich eigentlich mir für Silvester gekauft hatte, zur Hälfte jetzt mal geöffnet und geguckt, ob das noch geht. Und es ging gut. Und habe Angst, dass wir diesen Topf nie mehr benutzen werden können, weil er jetzt einfach derart verklebt ist. Mm. Und wir gucken jetzt einfach mal im Lauf des Podcasts, wie verklebt jetzt mein Magen ist und es kann sein, dass es einfach irgendwann so einen dumpfen Schlag gibt und ich einfach umgekippt bin, weil einfach kein Blut mehr in meinem Hirn ist, weil alles in meinem Magen jetzt gebraucht wird, um einfach dort diesen Klotz, so wie es in London ja ganz oft diese verstopften Kanalisationen gibt von dem Frittierfett. Ja. Denke ich, so ist das jetzt einfach bei mir, dass einfach diese 400 Gramm Käsefondue einfach bei mir jetzt alles binden. Mhm. Aber vielleicht läuft's auch alles super und ich habe noch nie so viel Energie gehabt wie jetzt und das wird die beste Folge jemals und wir entscheiden, wir machen doch weiter, weil wir auf einmal 3 Millionen Hörer dazu gewonnen haben.
Physisch ist tatsächlich mit Blutarmut im Hirn zu rechnen. Also du wärst ein Naturwunder, wenn es bei dir anders wäre. Ja. Mein Gehirn lockte ein, als du erwähntest, dass etwas im Topf angebacken ist. Das hat mich an eine kulinarische Spezialität erinnert, die ich vor einigen Jahren kennengelernt habe, die mir so nicht bekannt war und die in ihrer Einfachheit eigentlich unübertroffen ist. Es handelt sich nämlich um angebrannten Reis. Und den habe ich kennengelernt, so absurderweise,
als dir Reis angebrannt ist.
Nein, nicht mir, sondern als ich 7 Tage in einer schiitischen Moschee war für eine Reportage, das ist inzwischen auch schon 11 Jahre her. Und dort gab es diverse Festivitäten in der Zeit, wo wir dort waren und unter anderem halt auch ein Fest, wo tatsächlich der Reis, der im Topf gekocht wurde, auch verspeist wurde, aber der besondere Leckerbissen war dann diese angebrannte Schicht unten. Und das ist offenbar im Iran, der ja mehrheitlich schiitisch geprägt ist, ist das eine Spezialität. Und das schmeckte absurderweise total süß und lecker. Und ich habe davon nicht genug bekommen. Ich war, also eigentlich war
aber
das
aber jetzt
das
nicht
Beste.
Schwarz angebrannt, sondern nee,
ein bisschen
so angebacken.
Angebräunt. Ja, ja, ein bisschen angebacken. Und ich weiß nicht, ob das waren auch so spezielle Töpfe, ich glaube noch aus der Nachkriegszeit. Das braucht es auch dafür, dass dann noch so, sich so ein bisschen Aluminium mit reinsetzt. Das war unheimlich lecker. Also kleine kulinarische Empfehlung von meiner Seite.
Ja, für alle die jetzt zum Fastenbrechen eingeladen sind.
Ach, du immer mit deinem Fastenbrechen. Ach nee, stimmt, ja, nee, das kommt ja erst noch. Das kommt ja. Ich war jetzt, weißt du, ich schmeiß diese ganzen religiös geprägten Begriffe schon durcheinander. Die einen fasten, die anderen brechen es, Christ, Muslim, irgendwie alles eine Soße, in der Hinsicht, dass sich selbst gegeißelt wird und gezügelt wird. Also warum muss Religion immer mit Zügelung zu tun haben? Das ist, warum gibt es nicht eine Religion, wo es nur um Exzess geht? Nur mal so ganz offen gefragt.
Das ist ja logisch, wenn ich der Meinung bin, es gibt sowas wie eine Instanz, die nicht nur durch und durch gut ist, sondern auch alles sieht, dann ist ja relativ naheliegend, dass es zumindest mal Orte und Zeiten im Leben gibt, wo man versucht, sich dem anzunähern.
Ja, verstehe.
Und der Unterschied ist ja jetzt ein bisschen beim Christentum oder sozusagen, also was ich nicht so ganz begreife, ist dieses Konzept des Ramadan, aber vielleicht kann uns das jemand erklären, inwiefern, also die christliche Idee ist ja, dass man sagt, man verzichtet durchgehend bis zum Osterfest auf sozusagen so eine Art von Völlerei, eben Fleisch, Zucker, Suff und sowas, da verzichtet man jetzt
also alles, was Spaß macht, objektiv
gesehen. Ja, was ich jetzt nicht so richtig, also das muss ich nochmal, also das, was ich nicht so richtig verstehe, ist der Ramadan, den habe ich jetzt so verstanden, dass man den ganzen Tag lang gar nichts zu sich nimmt und in dem Moment, wo die Sonne untergeht, einfach derart Gas gibt, dass man und das habe ich nicht so ganz, das erschließt sich mir dann nicht so. Das
ist
Konzept,
aber das Konzept. Also doch. Ich habe es einmal mitbekommen, unfreiwilligerweise. Da waren wir 2016 waren wir in Marokko. Unglücklicherweise genau in der Zeit des Ramadan. Der war relativ spät, so Juni. Und da, es war, also wir haben es live mitbekommen, sobald die Sonne sich dem Untergehen neigte oder offiziell als untergegangen galt, waren die Straßen wie leergefegt und alle Menschen, ich nenne es mal vorhin, speisten dann zu Hause. Es war echt einfach ein ausgehungertes Fressen und tagsüber sämtliche, speziell die Männer, viele Frauen hat man nicht gesehen, da wo wir unterwegs waren, die waren so schlecht gelaunt. Das war unglaublich. Also ich habe sie bemitleidet. Es ist der gesellschaftlichen Stimmung nicht zuträglich.
Ja, ich will jetzt auch nicht Parallelen da aufmachen, aber das ist ja schon auch so, dass islamische Terroranschläge in der Zeit des Ramadan eher eine Hochzeit erleben, weil da so anscheinend ein bisschen die innere Spannung so ein bisschen steigt.
Okay, ich weiß nicht, ob es da statistische Erhebungen gibt, aber 9-11 war ja nicht während des Ramadan. Also das
9-11
war
nicht während dem Ramadan, das war im September.
Ja.
Kann ich auch nicht so genau. Das müsste man jetzt nochmal, manchmal machen die ja auch was, sozusagen, was nicht direkt mit Feiertagen oder so zu tun hat.
Ja, soll es geben. Auch religiöse Menschen machen Dinge außerhalb der Feiertage, habe ich auch von gehört. Ich möchte es aber gar nicht zu christlich werden und auch
welche
gar nicht...
Welche Moschee war das, wo du warst? Jetzt nicht, aber nicht Blaue Moschee Hamburg.
Doch, natürlich, Vortreffer.
Also im Ernst?
Ja.
Aber steht die nicht unter massiven Terrorverdacht?
Terrorverdacht ist etwas zu eng formuliert. Also sie
aber ist sie nicht extrem eng mit der iranischen Regierung verbandelt?
Ja, ist sie.
Regierung da ja auch ein großes Wort ist für das, was da...
Ja, also
jetzt
mit den Herrschenden.
Auch in die Bredouille, oder?
Da kommen so viele Sachen aufeinander bei deinen Pauschalbehauptungen. Also die wird schon lange vom Verfassungsschutz beobachtet. Ja. Das sogenannte Islamische Zentrum Hamburg ist ja da in der Moschee sozusagen angesiedelt. Und kurz zum Hintergrund, wir haben damals etliche Moscheen angeschrieben, ob wir dort nicht 7 Tage verbringen könnten, quasi mit Gläubigen sprechen und einfach mal in den Flow reinzukommen, was es heißt, ein gläubiger Muslim zu sein. Und etliche sunnitisch geprägte Moscheen haben gesagt, also ein tolles Anliegen, was ihr da habt. Man wurde zu netten Gesprächen eingeladen, aber nur um dann zu hören, nee, bei uns leider nicht. Ich war auch in der einen Moschee, in der einer der 9-11 Attentäter, so in der Nähe des Hauptbahnhofs in Hamburg. Einfach mal aus Interesse bin ich da reingegangen. Und ich glaube, die rechneten gar nicht damit, dass irgendjemand sie überhaupt findet. Obwohl das ja inzwischen da auch 2013 oder 2012, als ich recherchierte, lange bekannt war, dass diese Moschee von dem Menschen da heimgesucht wurde oder aufgesucht wurde. Naja, und die gaben sich dann auch ganz, ganz nett und so weiter und so fort und taten so, ja, wir sind offen und so weiter und so fort. Aber dann ein Kamerateam da haben, nee, dann lieber doch nicht. Und die, ja, die sogenannte blaue Moschee, also das, die schiitische geprägte, dem Iran sehr nahestehende Moschee an der Alster in Hamburg, die hat gesagt, ja, können wir uns vorstellen. Und ich könnte jetzt, also natürlich fanden die interessantesten Gespräche statt, wenn die Kamera aus war. Und vor der Kamera wurde natürlich sehr viel über den Glauben, Muslim sein und so weiter gesprochen. Und ich habe es vor der Kamera dann nicht gemacht, auch mal solche Themen wie Homosexualität anzusprechen und so weiter. Ich war damals noch ein junger Journalist, habe das die Chance leider verpasst. Aber sobald ich das off-camera, also ohne Kamera angeschaltet zu haben, angesprochen habe, dann wurde halt bezüglich des Themas Homosexualität und was die für ein Standing hat im schiitischen Islam, wurde, naja, eher religiös begründet, sehr ablehnend reagiert. Es ist eine Sünde und so weiter und so fort. Und da merkte ich einfach wieder generell, dass, da bin ich klar irgendwie säkular geprägt dann doch oder jetzt säkular entwickelt. Nicht alle Religionen, aber viele Religionen haben ein Bild des Menschseins und dessen, was in Anführungsstrichen gesund ist, was sowas von mittelalterlich ist. Das wurde mir da speziell bewusst, dass ich dachte, ihr wollt hier in der Realität wahrgenommen werden, akzeptiert werden, also Religion im Allgemeinen, aber warum gleicht ihr da nicht euer Bild der Welt mit der Realität mal ab und mit dem, was Menschen wirklich ausmacht? Das klingt jetzt härter, als es gemeint ist, aber da gab es einige Irritationsmomente. Die Reportage im Ganzen ist, glaube ich, noch auf YouTube, kann man finden, wenn man 7 Tage in einer Moschee. Genau, so haben wir es genannt.
Ich habe ja 7 Tage in einer Burschenschaft nicht gefunden.
Das heißt auch 7 Tage in einer Studentenverbindung wahrscheinlich.
Ja, okay, aber ist das auch noch auffindbar?
Das ist auffindbar, also müsste es sein. Okay, ich habe jetzt länger nicht mehr gegoogelt, ist ja nicht so, dass ich alle paar Tage google. Mir fällt gerade auf, ich habe nicht viele solche 7-Tage-Reportagen gemacht, aber es waren direkt zwei in den Extrembereichen der Gesellschaft oder in den vermeintlichen Extrembereichen, muss man vielleicht auch dazu sagen. Und 7 Tage im Ballett war ich auch. Auch ein Extrembereich.
Mein Sohn wollte jetzt mal ein Ballettbuch haben, aber ich glaube, weil eben seine beste Kindergartenfreundin Ballett macht und dann hatte er das im Edeka in dieser, da gibt es ja immer so eine Wühlbox mit Pixie-Heften. Und da, ich weiß gar nicht, ob er dann auch gesagt hat, wer ist die Julia oder so. Wer von denen, aber es war ganz süß.
Ja, dann kannst du mir jetzt Black Swan zeigen. Ich finde, das ist auch kindgerecht. Film mit Natalie Portman.
Was ich richtig gut fand, den habe ich nie geguckt, was ich aber richtig
der
gut fand.
Der ist extrem gruselig.
Als Kind, oder näher, als Jugendlicher war, ist das Billy Elliot?
Ja, ganz toller
Film. Heißt der Film Billy Elliot?
Ja, I Will Dance, über die, Billy Elliot.
Über... Und ist das in Nordirland oder in Irland?
Ja, immer diese übliche Straße mit diesen engen, übereinander stehenden
Ziegelsteinbauten. Und eben irgendwie wie Minenarbeiter oder irgendwie Stahlwerksarbeiter, aber es wird irgendwie gerade alles dicht gemacht.
Genau.
Das war wirklich ein toller Film.
Der ist grandios. Und jetzt erzähle ich dir mal eine Anekdote. Der Darsteller des Billy Elliot, ich weiß leider gerade gar nicht, wie er heißt, der hat später auch noch im Film King Kong mitgespielt. Und jetzt ist er irgendwie vom Fenster weg vom Fenster, klingt so hart. Jedenfalls, ich war 2006 in Edinburgh in Schottland und war dort abends unterwegs mit meinen WG-Freunden und das waren so Australier. Und wenn es eine Spezies Mensch gibt, die irgendwie permanent saufen und auf Party sind, dann sind es Australier in Schottland. Nicht nur Australier, sondern speziell Australier in Schottland. So. Und ich habe die dann irgendwann im Laufe des Abends irgendwie verloren. Das war ganz komisch. Wir waren da in so einem Club, wo auch richtig geile britische Indie-Bands spielten, die kein Schwein kannte, die aber saucool waren. Ja, und dann irgendwann dachte ich halt, ja gut, dann bleibe ich jetzt halt hier und höre mir die Bands an, weil meine Australier waren weg. Und irgendwann musste ich halt auch mal eine Stange Wasser ins Eck stellen und ging dann an die entsprechende Örtlichkeit, machte die Tür auf und dann stieß ich mit einem Typen zusammen. Es war so im Halbdunkel. Der schaute mich dann ganz böse an. Wie so britische Sauf, wie nennen sie sich nochmal, nicht Buddies, sondern Lads, genau, LAD, die Lads, so ein typischer Sauf-Lad, schien es mir. Und dann, als er dann aber ein bisschen sichtbarer in ein Lichtschein trat, sage ich, oh mein Gott, das ist der Schauspieler von Billy Elliot.
Nein!
Und habe ich mir so gedacht, hä, wo sind seine Ballettschuhe? Was macht er hier? Hier ist doch nur Musik, hier ist kein Tanz. Und er hat dort einfach ganz normal, er war, glaube ich, auch allein unterwegs, er wirkte ein bisschen solitär. Da dachte ich, okay, warum ist er in Edinburgh? Und dann kam so ein, zwei Jahre später kam ein Film raus, der tatsächlich in Edinburgh gedreht wurde. Kann man googeln, der muss ja dann irgendwie 2007, 2008 rausgekommen sein. Und da hat er wohl gedreht. Naja, das war so meine Konfrontation mit Billy Elliot, mit dem, wahrscheinlich hat er mit seinem Film extrem dafür gesorgt, dass Ballett wieder einen Aufschwung erlebt hat. Vielleicht auch unter Jungs. Also vielleicht dein Junge auch durch die Kindergartenfreundin, ne?
In jedem Fall, das waren so richtig gute Filme, die echt viel dazu beigetragen haben. Das waren im Prinzip diese Filme so wie Brokeback Mountain.
Ja.
Mit denen dann wirklich so endgültig klar war, das ist jetzt also scheinbar feminine Sportarten oder eben Homosexualität und so weiter. Das ist jetzt wirklich endgültig nicht nur aus der Justiziabilität, sondern tatsächlich einfach auch aus der Schmuddelecke.
Ja, das war auch erstaunlich. In der Moschee gab es einmal einen Kinoabend, überraschenderweise, und da wurde Billy Elliot gezeigt. Und direkt danach
in der Moschee? Mountain.
Ja, ich mache natürlich nur einen Witz. Das hätte es niemals gegeben.
Ah. Niemals, ja. Es war kein so ein guter Witz. Ich habe jetzt nicht...
weil du ihn geglaubt hast.
Ja, keine Ahnung, weil es gibt ja... Naja, also die... Ja.
Nee, es gab
nee, das. Also das war, ja. Aber das ist wirklich alle, die den noch nicht gesehen haben. Brokeback Mountain, Spitzenfilm. Meine Frau hat mir den mal, glaube ich, irgendwann im Urlaub oder so gezeigt. Und ich wusste nicht so genau, warum, aber dann haben wir den geguckt. Das ist ein richtig toller Film. Wirklich richtig gut.
Ja, der ist grandios, eine ganz tolle Liebesgeschichte. Also da kommen einem die Tränen. Und wo einem noch, das
ja gut,
ich
wobei ich jetzt natürlich als strenger Christ und so ein Rallye-Fanatiker, es sind ja zumindest einer ist ja verheiratet, ne, oder?
In dem
es ist
Film,
ja. Einer,
ja, genau.
Ne? Genau. Einer ist verheiratet und die gehen dann immer in die Berge nach Montana oder so und hüten da eben Kühe in den Bergen und leben eben, was weiß ich, dann 3 Monate oder so auf der Alm oder so. Ne?
Das ist nicht mal eine Alm, eigentlich nur im Freien mit ihren Zelten. Ja.
Und da kommen die eben dann zueinander.
Ja.
Aber es ist ja im Grunde, letzten Endes ist es ja Ehebruch. Und da kommt so ein bisschen die Frage auf, es ist ja letzten Endes Ehebruch, was da passiert. Und da gibt es ja im Prinzip die große... Da zeigt sich für mich so ein bisschen, und da will ich jetzt nicht übermütig und überheblich sein, aber da steckt so ein bisschen für mich so der Kern des Unterschieds drin. Es gibt ja sowohl im Koran als auch in der Bibel die Geschichte, wie zu dem Stifter der jeweiligen Religion eine Ehebrecherin gebracht wird. Und darin sich eigentlich auch ganz viel von dem Geist zeigt, der an vielen Stellen natürlich auch verschütt geht, aber eben während Jesus sich gegen das geltende Gesetz stellt und sagt, die wird jetzt nicht gesteinigt, beziehungsweise eben sagt, also wenn einer von euch ohne Sünde ist, der kann jetzt anfangen mit Steinen werfen und alle
gehen
weg. Hat
er irgendeine Beweisaufnahme gestartet? Gab es Zeugen? Gab es irgendwas? Das Gerichtsverfahren erscheint mir etwas sehr subjektiv. Naja.
Und im Gegenzug dazu, Mohammed lässt die Ehebrecherin steinigen.
Ja, vielleicht hatte Jesus einfach gerade keine Steine zur Hand. Also man kennt die Gründe ja nicht, ne?
Stimmt. Nee, ich glaube, so soll man das auch lesen. Ich glaube, das ist die Message dieser Geschichte. Es gab einfach gerade keine Werkzeuge dazu und Jesus hat das so ein bisschen cool überspielt.
Nee, aber entschuldige, dass ich das jetzt auf so eine humoristische Ebene hebe, weil das ist ja
eine Tat. Das ist einfach ein Thema, mit dem hast du es nicht so einfach.
Ja, mit dem Thema Ehebruch oder mit dem Thema...
Mit dem Thema Ehebruch sowieso, Ralf, das kann ich mir bei dir nun wirklich nicht vorstellen. Aber mit dem Thema Religion, das ist so ein bisschen, das einfach belegt so ein bisschen bei dir.
Ja,
das ist emotional belegt.
Du, jetzt möchte ich dich mal in die Weihen der eher säkular denkenden Menschen einweihen.
Ja, bin gespannt. Ich kenne ja wirklich kaum welche.
Ich hole dich mal
es
raus.
Es sind ja hier wirklich alle in der Kirche. und ich muss ja manche schon wegschicken, dass ich sage,
Ich will es positiv formulieren. Das Tolle ist ja, dass das Thema Religion bei wirklich fast 99% der Menschen, sage ich mal ganz subjektiv, emotional belegt ist. Es gibt niemanden, dem das irgendwie gar nichts ausmacht egal ist. Und das kann ja auch ein Ansatzpunkt sein für das Brecheisen der Religion, zu sagen, hey, wenn es euch emotional so anfasst, beschäftigt euch doch noch mal mehr damit. Vielleicht kann es euch ja doch was geben und so weiter. Also ich möchte jetzt hier nicht den Missionar herauskehren, aber sobald etwas Menschen emotional beschäftigt, dann beschäftigen sie sich ja auch oft inhaltlich damit. Und da will ich jetzt auch mit dem Brecheisen eine Moderation schaffen zu etwas. Du hast vorhin das Thema, oder ich wollte eigentlich erwähnen, dass man bei Brokeback Mountain durchaus auch die eine oder andere Träne verdrücken kann. Ich möchte jetzt mal ganz ernst werden, trotz aller pseudo-humoristischen Angänge eben. Ich habe mir nämlich jetzt in den vergangenen Tagen, ich konnte es nicht am Stück gucken, habe ich mir die mit einem Oscar ausgezeichnete Dokumentation 20 Tage in Mariupol angesehen. Ja. Ich möchte nur gleich zu Beginn sagen, wer es noch nicht getan hat und mit dem Gedanken gespielt hat, macht es auf jeden Fall. Aber sorgt dafür, dass ihr vielleicht gerade nicht irgendwie gestresst seid oder generell irgendwelche andere Sorgen habt. Oder man könnte fast sagen, eigentlich alle Menschen, die Kinder haben, die wird das total fertig machen. Es ist nicht mal so, dass dort extremst brutale Bilder zu sehen sind, sondern einfach nur die Nüchternheit der Absurdität und der Brutalität des Krieges, die nimmt einen so mit. Also ich bin gar nicht so nah am Wasser gebaut. Ich bin auch kein kalter Klotz, aber ich musste an drei Stellen voll weinen. Also es war unerträglich, wenn man da die, die Kinder sieht, die da einfach umgebracht werden durch Militärschläge. Das ich empfehle es sehr, aber ihr solltet euch irgendwie mental, wenn ihr das anschaut, da irgendwie, falls man sich darauf vorbereiten kann, aber irgendwie vergegenwärtigen, ja, hier geht es jetzt um das Thema Krieg.
Und das ist in der ARD-Mediathek.
Genau. Und da geht es halt darum, dass ein...
Und hat einen Oscar gewonnen.
Genau. Im Bereich Dokumentarfilm. Und in a nutshell ist die Story halt so, dass dort Journalisten der AP, der Nachrichtenagentur, die waren die einzigen, die noch in Mariupol waren in den ersten 20 Tagen des Krieges. Und die haben halt dort gefilmt. Und die waren nicht... Die waren sehr, sehr mutig, sind einfach immer genau dahin, wo sie meinten, ja, dort lässt sich dieses Grauen jetzt am besten für die Außenwelt bebildern, und waren dann in zwei verschiedenen Krankenhäusern. Die waren bei Menschen, die ausgebombt wurden, bei einer Geburtsklinik, die getroffen wurde. Das ging ja auch um die Welt, diese Bilder begleiten. Versuchen dann auch die Frauen, die sie da in der Geburtsklinik gesehen haben, die da blutig rausgezogen wurden aus den Trümmern, dann wieder ausfindig zu machen, wenn sie überlebt haben. Und dann stellen sie ja teilweise fest, dass sie nicht überlebt haben. Also es ist einfach auch durch die... Also diese Städte im Ostblock, jetzt mal ganz pauschal, haben durch ihre Plattenbauweise ja sowas ganz Symmetrisches, bisschen auch Apokalyptisches. Auch die Farben sind ja oft eher so gräulich, bräunlich. Und dadurch, dass dann aber einfach der Staub, der Dreck, die Zerstörung des Krieges dazu kommt, hat das in seiner nüchternen Zerstörtheit sowas Erschütterndes. Da fahren auch Panzer durch die Straße und sie schauen mit Grauen darauf, richtet sich das Zielfernrohr des Panzers jetzt langsam auf unser Gebäude oder nicht, oder wo schießt der hin? So ganz, ganz simple Fragen des Überlebens werden dann plötzlich eminent wichtig. Wo können sich die Journalisten verstecken? Ich könnte jetzt ewig weiter erzählen, weil da ganz viele kleine Geschichten und menschliche auch schöne Begegnungen mit Soldaten und einem Wachtmeister, der die Journalisten da durch das Grauen durchführt und sie am Ende dann auch, damit verrate ich nicht so viel, dann ihnen zur Flucht, muss man sagen, verhilft. Es geht einem ganz nah, und der Film hat völlig zu Recht den Oscar gewonnen. Auch wenn der Regisseur natürlich gesagt hat, auch das ging um die Welt. Mir wäre es lieber, ich hätte diesen Oscar nicht und es gäbe keinen Krieg. Also da wurde ich tatsächlich kurz, ich weiß nicht, ob man das christlich nennen kann, aber ich habe mir gedacht, wenn es einen Gott gibt und wenn es vielleicht auch eine Hölle gibt, dann ist die Hölle der einzig richtige Ort für Putin. Also dieses Grauen allein nur in Anführungsstrichen an diesem Ort, was dort erzeugt wurde, das, also mir fehlen da die Worte.
Ja, und ich glaube, was auch so nochmal schmerzhafter ist oder was das so auch verstärkt, ist diese Parallelität, was du eben auch sagtest von diesen Bildern. Hm. Also das sind ja letzten Endes dieselben Bilder wie aus, was weiß ich, aus den Tschetschenienkriegen. So, ja. Also diese, also so wie Grozny, so diese Häuserblocks, diese breiten Straßen und irgendwie dazwischen so diese ärmlichen Hütten und
genau.
irgendwie im Grunde dieselben Panzer, dieselben Uniformen und irgendwie alles, also an sich sieht das schon halb aus wie ein Kriegsschauplatz und erst dann wird's zu einem Kriegsschauplatz so weiter. Wobei ja die Tragik von Mariupol dann nochmal mehr ist, dass das ja eine wunderschöne Stadt stellen war, also sozusagen die Blocks und diese großen Wohngebiete gibt es ja als Trabanten- und Satellitenstädte um jede ostdeutsche Stadt irgendwie, aber dass ja wirklich Mariupol so prominent ist, das ist ja irgendwie dieses Theater, dass das ja an sich einfach eine unendlich schöne Stadt am Schwarzen Meer war. So. Mhm. Und das, also, was ich bei mir gerade merke, ist, dass ich, und das hätte ich eigentlich nie gedacht, mich davor schütze, ich gucke mir das nicht an, weil ich Angst davor habe, was es mit mir macht.
Kann ich voll verstehen.
So, und das ist also, es gibt auch ein Buch, was ich noch nie gelesen habe, weil ich Angst davor habe, was es mit mir macht, und das ist Unterwerfung von Ulbeck.
Ja, das habe ich gelesen. Ja,
weil ich einfach Angst habe, irgendwie, der hat recht und ich lese jetzt dort wirklich die Dystopie von unserem Zusammenleben in 15 Jahren oder so. Und irgendwie mit dem und so, ne, dadurch, dass wir ja auch hier Ukrainer hatten oder uns gibt ja immer noch Ukrainer, die ganz viele Jahre in Freiberg leben und wo ich einfach so merke, das ist so nah. Ich will mich gerade dieser Trauer, die ich da empfinden werde, entziehen. Und ich weiß gar nicht, ob das dann ehrlich ist.
Doch.
Es ist irgendwie.
Es ist sehr ehrlich.
Auf dem Hintergrund, dass die Ukrainer die Entscheidung halt nicht treffen können, macht das natürlich mit dem Gewissen etwas, aber.
Ja, es wird einem durch das, ich kann das sehr gut verstehen und damit ziehst du dich nicht irgendwie aus der Affäre. Du antizipierst ja, wie du dich mit Sicherheit fühlen wirst.
Ja, gut, klar. Ja.
Und das, man muss ja mit seiner Energie auch haushalten. Deswegen habe ich ja auch vorausgeschickt, wenn ihr vorhabt, das zu schauen, dann wirklich nur, wenn ihr glaubt, das ertragen zu können. Es ist vor allen Dingen, wenn man diesen Film schaut, es hieß ja auch gerade in den ersten Kriegsmonaten immer, ja, das ist nur wenige tausend Kilometer von uns entfernt. So platt es klingt, aber auch wenn es Fernsehen heißt, das Fernsehen holt es ganz nah heran und das hat plötzlich so ein Magnetismus ist, glaube ich, das falsche Wort. Also dass man merkt so, wie der Höllenschlund nur wirklich um zwei Häuserecken herum geöffnet ist und wir sind wirklich nicht weit davon entfernt. Und die Diskrepanz, diese Gleichzeitigkeit, wie du es auch genannt hast, zwischen dem Leben, was wir hier haben und dem, was dort nach wie vor sich geht, das sprengt das Vorstellungsvermögen, selbst wenn man es sieht. Man kann teilweise gar nicht glauben, dass das in unserer Zeit, dass das real ist. Und wenn man sich überlegt, was habe ich eigentlich zu der Zeit gemacht, als die Menschen in Mariupol da um ihr Leben fürchteten? Punkt. Wenn ihr es noch nicht gesehen habt, die ist ja schon länger online, diese Dokumentation.
Ja.
Schaut es euch an. Man kann es auch in Abschnitten sich anschauen. Das ist ja das Gute. Dann kann man pausieren zwischendrin und vielleicht schaut man es sogar nicht alleine an, weil dann kann man sich austauschen und sich ein bisschen Kraft geben. Ja, das ist ganz wichtig.
Krass.
Das war mir aber wichtig. Ich habe auch überlegt, ob ich es thematisiere, aber gerade, also wenn ein Podcast für irgendwas da ist, dann dafür natürlich seine Regungen, die man in den letzten Tagen so hatte und aus welchen Gründen man sie hatte, einfach mal darzulegen. Nicht als Gesprächstherapie, sondern einfach, so funktioniert ja auch das Rezipieren von medialen Produkten. Man interessiert sich für etwas, wo Menschen authentisch, emotional über etwas sprechen, was sie beschäftigt hat. So, Amen. Worüber ich auch noch sprechen wollte, was mich wirklich mitgenommen hat, kleiner Gag zwischendrin. Ich habe letztens einfach meinen Volvo Kombi 940, für alle, die ihn noch nicht genauer kennengelernt haben.
Welche Farbe eigentlich?
Schwarz. Also Schwarz. Unsere Autos wirken wie Cousin und Cousine so, oder wie zwei Cousins, wenn sie nebeneinander stünden.
Ähnlich auch so vom, tatsächlich auch so vom, so was ja wirklich auch uns gleicht, ne? Ich, der ja eher zur Verfettung so ein bisschen neigt und so ein bisschen grobschlächtiger daherkommt und einfach du, so dieser schöne, schlanke, langgezogene, so in der Wahrnehmung ja, so einfach so einen halben Zentimeter zu langgezogene.
Ja, mit ein paar Kratzern an der Stoßstange.
Vielleicht, ja. Fällt mir jetzt gerade so auf, ja.
Ja, stimmt.
Und wir wollten die immer nebeneinander, wenn du dann hier hier kommst zum Thema, muss der öffentliche Rundfunk weg, dann stellen wir die mal nebeneinander.
Dann machen wir so ein richtiges Poserfoto mit, wie es ja immer hieß, Russenhocke, was ich ein ganz schlimmes Wort finde, aber wir machen dann eine Russenhocke.
Die armen Russen, das haben die nicht verdient.
Genau.
Dass eine Hocke mit ihnen identifiziert wird.
Ja, wir wollen das mal kurz hinter uns lassen. Das bietet zu viele Möglichkeiten, um ein paar Low-Hanging Fruits abzuernten. Ich wollte nämlich darauf hinaus, ich habe den Volvo am Straßenrand geparkt und schloss ihn gerade ab und war eigentlich ganz stolz auf ihn, weil er so frisch in der Waschanlage gewesen war, sah richtig schnieke aus. Und dann kommt da so ein wirklich wildfremder Mann, der absolut zurechnungsfähig aussah, normale Kleidung, nicht irgendwie jenseits der 80, wo man irgendwie gerne mal Stuss absondert, und hat so gesagt, dass der überhaupt noch fährt. Und dann meinte ich,
aber was ist das denn für eine Mühle hier?
Ja,
so.
Genau. Und dann meinte ich, natürlich fährt er noch. Der hat ja erst 160.000 Kilometer drauf.
Das ist wirklich
hat so abgewinkt und ging dann so weg. Und ich wusste gar nicht, was ich weiter sagen soll. Also, wie kann man denn grundlos ein Auto, was brav am Straßenrand steht, derart mobbeln und den Besitzer gleich mit? Welchen Frust hat der da abgelassen? Also einerseits kann man es den Leuten nicht recht machen, Stichwort letzte Folge, wenn man sich ein E-Auto kauft. Andererseits kann man es ihnen nicht recht machen, wenn man ein fast 30 Jahre altes Auto fährt, was auch noch tatsächlich gut fährt und seltenst repariert werden muss. Nicht so wie moderne Autos. Also das ist doch die Nachhaltigkeit in Person. Vielleicht dämmerte es ihm und er dachte sich, scheiße, warum habe ich mir kürzlich den neuesten SUV gekauft? Ich weiß es nicht. Also irgendwo die Männer Anfang Mitte 50, die ihren Frust ablassen müssen. Da wird einfach alles, auch ein Volvo am Straßenrand, hergenommen. Das ist mein Eindruck.
Ja, also Ralf, wir nennen es die Sündhaftigkeit des Menschen. Der hat immer was zu meckern.
Ach, ist Meckern auch eine Sünde? Jetzt mal ernsthaft?
Nein, das nicht, aber die Sünde ist ja die Unzufriedenheit mit Gott. Und Meckern ist der Ausdruck davon. Also das ganze Alte Testament ist ja nichts anderes als eine Geschichte des Meckerns.
Das ist eine geile Umschreibung. Ja.
Aber dass jemand, der jetzt sich säkular zunehmend selber prägt, nicht versteht, warum Leute andauernd meckern, ich verstehe das. Der Mensch ist nicht in der Lage, Danke zu sagen für das, was er hat, sondern sozusagen gerade aus der Sklaverei, aus hunderten von Jahren Sklaverei in Ägypten geflohen und dann gefühlt an Tag 3 schon meckern über das Essen, was es unterwegs gibt. Und das ist
findet im Alten Testament statt, dass sie sagen, was soll der Scheiß Reisbrei?
Natürlich, man lebt im Paradies, geiler geht es nicht, man chillt mit Gott, aber man meckert, dass man diese eine Frucht nicht essen darf. Und das zieht sich durch.
Ja, irgendwie ist schön, dass die Menschen sich so treu bleiben.
So, bis hin, ne, Jesus vergibt allen ausnahmslos, sagt, Gott liebt euch, das, was ihr falsch gemacht habt, das muss am Ende nicht die große Rolle spielen, vertraut darauf, dass Gott euch liebt, und die Leute sagen, der muss weg. Der muss weg. Der muss weg.
Das hast du hier schön formuliert.
Und, jetzt wäre es natürlich toll, wir hätten den nicht nur den prägendsten Menschen für diesen Podcast, sondern letzten Endes die wichtigste Person dieses Landes jetzt hier drin, der könnte da viel besser drüber reden. Shoutouts an Nikolai Sauer, dem wir hier alles zu verdanken haben. Und der natürlich jetzt für christliche, also ich glaube, der hätte jetzt dazu einiges zu sagen die eine Phänomenologie der Unzufriedenheit. Und das ist genau das, was der Typ da an deinem Volvo auszusetzen hatte. Es gibt überhaupt keinen Grund. Aber er sozusagen, da war jetzt mal wieder eine Reibungsfläche, an der er mal wieder ein bisschen Wärme erzeugen konnte für sich.
Was ja dann auch wiederum die Chance eröffnet für den Betroffenen, also entweder in Volvo oder auch mich, sich zu sagen, hey, das hat gar nichts mit mir zu tun. Das ist sein persönliches Problem. Und das hat mir schon geholfen. Und was mir auch geholfen hat, das ist jetzt so eine Überleitung aller, weiß ich nicht, früher Max Schautzer. Ich weiß nicht, ob du den noch kennst. Also sich an einem Wort aufzuhängen und das dann für den nächsten Satz zu verwenden, nämlich...
Toll,
Ich war am Samstag bei einem Apnoe-Tauchkurs und habe dort gelernt.
Bei einem Tauchkurs?
Ja. Sagt dir Apnoe etwas?
Apnoe, ja.
Also man sagt Apnoe.
Apnoe.
Ja, der Kenner sagt Apnoe.
Apnoe,
kommt ja irgendwie aus dem Griechischen. Die Tatsache, dass es auch in der ARD-Mediathek eine ganz tolle Reihe gibt namens Waterwoman, da geht es um eine Apnoe-Taucherin, also eine Frau, die ohne Geräte, das heißt ja Geräte tauchen, wenn man Sauerstoffflaschen hat, ohne Geräte taucht und da auf der ganzen Welt an absurdesten Orten einfach nur mit der Luft ihrer Lunge etliche Minuten unter Wasser bleibt und die Gegend erkundet. Und ich dachte mir, inspiriert, wie ich schnell werde durch solche Sachen, das will ich auch mal ausprobieren. Und da habe ich einen Kurs gemacht, das fand leider nicht irgendwie auf Tahiti statt, Neustadt, sondern in einem Schwimmbad in Hamburg. Abends um neun sind wieder rumgeeiert in Tauchanzügen tatsächlich, also Neoprenanzügen, und haben dort, sehr verkürzt dargestellt, haben dort einfach mal festgestellt, dass man länger, als man denkt, die Luft anhalten kann und dass es meistens nur vom Kopf abhängt. Das ist alles nur eine Kopfsache, wie man sich fühlt, welche Signale einem der Körper sendet. Man denkt, okay, jetzt muss ich wirklich Luft holen, wenn man da mit seinem Kopf unter Wasser hängt. Ich halte es nicht mehr aus, ich sterbe gleich. Und das ist aber noch lange nicht der Moment, wo man irgendwie bewusstlos werden würde. Das Zwerchfell fängt an zu zucken. Man denkt, okay, jetzt sterbe ich wirklich, aber man soll weiter unter Wasser bleiben. Also auf diese Art habe ich es dann geschafft, immerhin gute 2 Minuten unter Wasser zu sein.
Ja, aber wie kommst du denn da drauf?
Die Luft anzuhalten. Ich kann ja nicht immer nur reden.
Ja, aber die Moslems und wir sind die Dummen, weil wir uns selbst geißeln, aber du gehst in die Quälung ins Marineschwimmbad. Erzähl, wie kommst du denn da drauf?
Das ist meine Art des Fastens. Die einen verzichten auf Zucker und Alkohol, ich verzichte auf Luft.
Auf Luft?
Ja. Es ist tatsächlich, also mir war, es ist ja auch fast schon eine Binsenweisheit, dass das Atmen oder gesundes Atmen gute Effekte auf den Körper hat, ganz allgemein gesprochen. Und dass man auch...
Ja, man überlebt zum Beispiel, man überlebt.
Genau, man überlebt, das ist ein guter
Vorteil. Man lebt erstmal weiter,
ja, genau.
Mit jedem Atemzug.
Ist vorteilhaft. Bei manchen Menschen fürs Umfeld nicht vorteilhaft, aber bei den meisten Menschen schon. Die Tatsache, dass man halt auch mit gesundem Atmen und tiefem Atmen und langem Ausatmen dem Körper suggerieren kann, dass er ganz entspannt ist, also in stressigen Situationen zum Beispiel, über die Atmung einfach seinem Körper suggeriert, du musst überhaupt nicht gestresst sein. Und dann wird auch weniger Adrenalin ausgeschüttet und so weiter und so fort, was ja generell dann noch erstmal gesund ist. Also man kann über die Atmung und über bewusst ruhige Atmung den Körper halt einfach suggerieren, dass alles Schnieke und alles in Butter ist. Das war nicht der Grund, warum ich diesen Apnoe-Kurs gemacht habe, sondern einfach, weil ich saugerne im Meer bin und saugerne tauche und mich immer genervt hat, dass ich nicht mal eine Minute unter Wasser verbringen konnte, ohne gleich wieder Luft holen zu müssen. Vielleicht ist das irgendwie auch schon erste Anzeichen von Midlife-Crisis, aber man will als Mann um die 40 einfach auch seine Grenzen neu kennenlernen, ausloten und so weiter. Und das war so ein kleines Puzzleteilchen dafür.
Und das war jetzt aber einmalig oder machst du das jetzt...
Also ich habe jetzt das Grundwerkzeug, um demnächst nach Australien fliegen zu können und im Alleingang mit einem Atemzug das Great Barrier Reef wieder bunt anmalen zu können. Denn wie wir wissen, am Great Barrier Reef gibt es ja Korallenbleiche. Also die Korallen sind alle sehr weiß und da will ich demnächst mit Wasserfarben das Ganze wieder anmalen. Ja, mit einem Atemzug. Nur deswegen mache ich das. Also ich versuche mich da im Dienste der Umwelt und Menschheit zu betätigen. Nee, aber das sind einfach so, sage ich jetzt mal ganz ernsthaft.
Nein, nee, Quatsch.
Das sind so ideale Kurzfluchten aus dem Alltag, die ich, zumindest ich persönlich, mir viel zu selten gönne. Und da war es halt mal möglich, überhaupt
aber war
so Kurse
das ein,
zu machen.
War das ein, wie heißt das? Wie heißt der?
Mensch?
Dieser Inbegriff der Midlife Crisis, der nicht bearbeiteten Midlife Crisis, der
das
Typ,
Boomertum?
Der, ja, also der, ja, dieser Typ, der sozusagen, der eine Millionenfirma damit gegründet hat, solche Aktionen zu
Ach
verkaufen.
Ach ja, der, ja, ja, ich weiß, was du meinst. Diese Abenteuer-Bungee-Jumping also so, und so weiter
ja,
und so fort.
Ja, Bungee-Jumping vom Baumwipfelpfad in Goslar
genau.
Und sowas. Wie heißt der denn?
Ich komme gerade auch nicht drauf, wir alle wissen aber, wen du meinst.
Safari im Tropical Island für 45 Minuten.
Ja, genau. Ich komme gerade auch nicht
denn?
Auf den Namen. Das ist so ein Nullerjahre-Ding gefühlt.
Das ist
oder
so ein Nullerjahre-Ding. Und also im Prinzip, das ist im Prinzip das Aktionspendant zum Center Park. im Prinzip so ein vorgefertigtes, es kann nichts passieren, aber sozusagen die Sackgassen-Endstück-Reihenhaus-Leute mit so einem Salzteig-Familienschild an der Tür, die können eben so Samstagmorgen 10.45 Uhr mal, so wie du eben sagst, mal kurz so einen Kick buchen für 38 Minuten.
Ja, es ist ein
gesteuerter
Kick.
Aber sie wollen
Kick.
Eben, ja. Schweizer, oder?
Danke.
Ding,
danke.
Hier. Axel Schweizer, nee, wie heißt der?
Nee, Kevin, nee, wie heißt der nochmal? Gerhard Schweiz?
Nee, aber Schweizer, genau.
Albert Schweiz. Der hat das Bungee-Jumping erfunden. Und das Penicillin. Nee, was hat er nochmal gemacht? Ich weiß gar nicht. Ja, ich erzähl dir mal was. Ich habe mal 2007 ein Praktikum bei der Sendung Welt der Wunder gemacht, die damals auf RTL 2 lief. Und die waren im selben Gebäude in München wie, ich sehe sie, Albert Schweizer. Und da war so ein Riesen, allein schon die gelb-schwarze Fahne von Albert Schweitzer, die an dem Haus prangte, die sagte schon, ich bin ein viriler Mann.
Jochen Schweitzer.
Allein die Fahne hat mich schon abgefuckt. Das war wie die Fahne gewordene Skechers-Turnschuh-Filiale.
Absolut geil. Ist wirklich, also... Ja, das ist Deutschland. So, also Jochen Schweitzer ist für mich ein großer Teil von dem, was Deutschland gerade ist.
Ja, das ist so eine Soße mit Helene Fischer, Jan-Josef Liefers und also was so Deutschland ausmacht. Jochen Schweitzer ist es auch, ja. Ja.
Das, ja, geil. Ja, okay.
Ja, genau, das habe ich gemacht und ich wollte eigentlich nur sagen, es barg die Erkenntnis in sich, dieser Kurs, dass halt... Das klingt jetzt auch so, als sei ich völlig zum Esoteriker verkommen, dass, ich frage es gar nicht auszusprechen, aber dass einfach der Kopf einem oft im Weg steht bei Sachen, die man eigentlich machen will. Und den muss man einfach wirklich ignorieren manchmal. Da geht es einem besser. Das mag dich jetzt nicht weiterbringen, aber das so auf physische Art gezeigt zu bekommen. Der Körper oder das Gehirn steuert das Zwerchfell. Es fängt an zu zucken. Dein Sichtfeld verengt sich und du denkst dir, scheiße, eigentlich, ich glaube, ich werde jetzt gleich ohnmächtig. Selbst dann ist man noch nicht tot. Also die Gehirnzellen sterben dann erst offenbar nach 3 Minuten ab, sagte der Dozent, der mehrfacher Weltmeister, Apnoe, Superprofi ist und so weiter. Also der Körper ist robuster, als man denkt an der Stelle und man muss sich locker machen. Selbst wenn man denkt, okay, ich sterbe gleich.
Ja gut, aber da kann ich ja auch mal ein Wochenende saufen gehen, um das rauszufinden. Das ist ja auch...
Also danach, ja, wenn du dann mit Kater
also im Bett sozusagen nur darüber zu staunen, was der Körper auch im fortgeschrittenen Alter in der Lage ist, da reicht ja ein Junggesellenabschied, weiß ich nicht, auf dem Darf oder
du,
so.
Das sagst du in deinem jugendlichen Leichtsinn mit gerade mal ein bisschen über 30. Ja. Komm erst mal in mein Alter, Junge. Dann wirst du nämlich verstehen, was es heißt. Auch ein Thema, was gesellschaftlich viel zu wenig, jetzt schon ein bisschen verstärkter, aber immer noch viel zu wenig behandelt wird. Der Mann um die 40. Also es gibt kaum ein Alter, wo man so krass die Veränderung Richtung Degradation und Verfall und Grab merkt wie mit 40. Also es geht echt... ziemlich schnell. Mein Meniskus ist gerissen. Habe ich, glaube ich, letztens schon erzählt, oder? Kann das sein?
Meniskus ist gerissen? Was, dein Meniskus ist gerissen?
Ja, völlig absurd. Also
hast du nicht erzählt?
Ja, ich achte ja immer auf meine Bewegung, meine Ernährung und so weiter und so fort. Aber offenbar habe ich mich entweder zu viel bewegt oder genetisch veranlagt, weiß ich nicht. Die Orthopäde meinte nur, ja, Herr Baudach, das linke Hinterhorn Ihres Meniskus, Ihres Innenmeniskus am linken Knie ist gerissen. Nicht durchgerissen, Sie haben Glück, ist nur ein bisschen eingerissen.
Ja, aber warum?
Aber sie sagte, das haben normalerweise nur Leute über 60 und jetzt kommt's. Ja. Jetzt kommt sie, hat gesagt, dann hat sie sich so neben mich auf die Patientenliege gesetzt.
Aber wenn ich mir so sie anschaue.
Nee, sie hat sich so ganz nachdenklich, so eine coole Sau, die einen ganz trockenen Humor, und meinte so, Herr Baudach, ich weiß auch nicht, was das ist in den letzten Jahren. Das nimmt immer mehr zu, dass so junge Leute wie Sie, da ran ist mir natürlich wie Gold den Rücken herunter, die junge Leute, wie sieht, dass die schon so Altersverschleißerscheinungen haben? Denn das ist eine Verschleißerscheinung. Ich hatte nämlich keinen Unfall und gar nichts. Es ist einfach Verschleißen. Da habe ich sie gefragt, ja, kommt es durch Umweltgifte, was weiß ich, Mikroplastik oder irgendwelche Hormone im Wasser, durch irgendwelche achtlos weggeworfenen Binden und Tampons, liebe Frauen? Ja.
Who turned the frogs gay?
Genau. Ja? Und machen unsere Knie kaputt. So ist es nämlich. Denn alles verweichlicht, auch der Meniskus, und dann machst du Ratsch und das war's.
Und da sagte sie Nee?
Nee, sie hat zumindest nicht Nein gesagt. Sie hat gesagt, ja, aber ich weiß es nicht. Da kann man nur spekulieren. Und wenn ein Arzt oder eine Ärztin so etwas sagt, dann kann man als Laie sagen, okay, es ist Fakt. Die Hormone im Wasser machen meinen Meniskus weich. Also es war schon, das sind lauter Momente, ich möchte dich nur mental darauf vorbereiten, so ein bisschen quasi großer Bruderfunktion, dass solche Momente
das
bei dir auch
alles
kommen werden. Ja, das geht rapide, wirklich ab so 37, 38, 39 geht's los.
Ja, wobei, das ist ja auch eine Zeit, in der Tendenz ja die, das ist ja eine Zeit, wo die Männer, schon gerade die Männer, weil die einfach an sich nicht so viel drauf achten, wenn es gelingt, eigentlich dann gesünder werden. Also wenn sozusagen nicht Krankheiten einschlagen oder
so. Ja, stimmt, stimmt.
Aber das ist ja die Zeit, wo die Kinder langsam selber mit dem Bus zur Schule fahren können und man so ein bisschen im Job auch arriviert ist und so der erste auch so Job-Ehrgeiz oder so vielleicht auch flöten gegangen ist. Und dann fängt man eben an, also nicht nur Apnoe-Kurse zu machen, sondern wirklich auch einfach, sich mal ordentliche Laufschuhe zu holen. ja, nicht. Stimmt. Sich mal eine erste richtige Joggingstrecke zusammenzustellen, vielleicht mit der Frau auch ein schönes E-Bike, ne? Also sozusagen diese farblich zusammenpassenden E-Bikes zu kaufen und so. Das, oder eben, dass man auch mal sagt, können die Kinder mal jetzt zur Schwester, wir würden mal ein Wochenende irgendwie Spa in der Uckermark. Das ist ja so, oder eben Jochen Schweizer hat so ein geiles Angebot, irgendwie zweimal irgendwie König der Löwen und dann Hafenrundfahrt.
Und dann vom Dach springen, direkt in die Barkasse, um durch den Hafen zu fahren.
Genau, alles innerhalb von so einem 3-Stunden-Event, Hafenrundfahrt, Bungee-Jumping von den Landungsbrücken und dann König der Löwen und dann mit dem letzten ICE noch nach Hause, alles für 92 Euro im Doppelpack.
Klingt nach einem guten Paket, wo kann ich buchen? Ja, das findet tatsächlich statt und ich finde, wo wir drüber sprechen, denn mir wurde auch schon von verschiedenen Seiten so, ich will nicht sagen vorgeworfen, aber es wurde analysiert, nur weil ich jetzt neuerdings eine Lederjacke habe, dass ich wirklich im Reich der Midlife-Crisis angekommen bin. Dabei wollte ich schon, seit ich 20 bin, so eine Lederjacke,
aber... zählt nicht, das ist ja eher das ist ja jetzt sich den Traum zu erfüllen, das hat ja so den Touch
finanzielle
von...
Gründe.
Das glaube ich nicht. Das hat ja letzten Endes den Touch. Ich weiß nicht, wie lange ich es überhaupt noch tragen kann. Das
kommt eben, ja meine Knie gehen ja immer mehr kaputt und so eine Lederjacke ist schwer. Also
schwer.
Das unterschätzt man. Und davon abgesehen jetzt ganz ernsthaft, ich als Mutant, du wirst es kennen, ich muss ja nehmen, was kommt. Und wenn mir einfach mal eine Jacke, die ich schon seit 20 Jahren haben will, über den Weg läuft, wo die Ärmel lang genug sind, muss ich halt zugreifen. Und das ist halt
zufällig. Ja, ich habe jetzt auch, war für mich auch ein schwerer Moment. Ich habe zum ersten Mal jetzt Hosen in der 110 bestellt.
Wow.
Also wir sind jetzt zweimal Hosen also jetzt sind mehrere Hosen im Schritt jetzt eingerissen und ich habe einfach jetzt für mich gesagt, das war jetzt für mich die Grundentscheidung. Justus, willst du weiter Käsefondue essen oder willst du in die 106 reinpassen? Und da war für mich wirklich klar, als ich in den Kühlschrank geguckt habe und da noch die zwei Fondue von Silvester lagen, habe ich gesagt, die kann ich nicht wegschmeißen.
Ich muss noch
110. Wobei das schon mies ist. Ich weiß gar nicht, also wenn ich jetzt links wäre, hätte ich da jetzt direkt schon eine politische Bewegung draus gemacht. Das wissen viele gar nicht.
Ja.
Für eine 110 zahlt man 20 Euro Aufschlag.
Ja, das ist die größte Scheiße überhaupt. Dass man
das
als Mensch, man kann nichts dafür, die Eltern können vielleicht was dafür, dass sie einen gezeugt haben, sie hätten es vielleicht sein lassen sollen. Und dann ist man für sein Leben lang mit höheren Ausgaben gestraft.
Ist wirklich so, man zahlt ohne Scheiß. Man zahlt wirklich, weil man Übergrößenschuhe braucht, weil man einfach die Hosenhersteller mehr Stoff brauchen. Hm. Man zahlt ungültig. Ich zahle 20 Euro für eine Hose mehr als jemand, der kleiner ist als ich.
Ja.
Und da fiel mir mal ein, wie ich in America, wo ich studiert habe, haben sich, da wird sich ja an solchen christlichen Colleges, da wird sich ja verlobt ohne Ende. Da ist ja Verlobung eine Art Sport. Und
ja, damit man dann sich fortpflanzen darf.
Ne, da wurde sich dann mal, ebenso. Und das kam dann eben zusammen, da habe ich mich wahnsinnig über mich selber erschrocken. Da haben sich zwei, da haben so zwei gedatet und die waren beide, hatten holländische und, also waren beides Lutheraner aus Minnesota und Illinois. Also die waren beide 2,30 Meter groß, sowohl die Frau als auch
jetzt
der Mann.
Wirklich?
Ja, ja, die waren riesengroß haben eben gedatet. Und ganz oft ist es ja eigentlich so, dass sich riesengroße Männer sehr kleine Frauen suchen und zum Leidwesen der riesengroßen Frauen. Das ist wirklich für riesengroße Frauen furchtbar.
Frag mal meine Schwestern. Die kleinste ist 1,80 und während der Pubertät war es ein Riesenthema.
Es ist grauenhaft, absolut beschissen. Die beiden haben aber eben gesagt, wir daten in derselben Größenklasse und ich konnte nicht anders und dann waren wir eben gerade entweder haben wir gelernt oder irgendwie ein Whisky getrunken im Dorm.
Das geht fließend ineinander über.
Ja. Im Dorm-Room von meinem besten Freund Andrew und dann war auf dem Gang und dann gingen wir so raus und dann sahen wir eben beiden, dass diese beiden Riesen sich verlobt hatten und eben alle, congratulations, wow, many blessings.
Ja.
Und ich hab die dann angeguckt, weil ich einfach so, ich habe das nicht für möglich gehalten. Und es war einfach mein erster Gedanke, den ich in dem Moment hatte und auch mein zweiter und dritter. Und als ich an der Reihe war, war das Erste, was ich gesagt habe, you will have huge kids. sozusagen für alle Nicht-Muttersprachler, ihr werdet riesengroße Kinder haben. Mhm. Und ich glaube, also sie haben gelernt, gelächelt, aber ich glaube, das war jetzt nicht das, was sie hören wollten in dem Moment.
Nee, du weißt doch selber, du warst doch selber da schon 2 Meter groß. Warum machst
ja,
du das?
Wird halt, ja, und das wird ja auch wirklich so bei unseren Söhnen, das wird ja alles einfach so Wahnsinn. Anne ist ja auch nur wirklich eine große Frau. Und das, also die haben gleich 3 Kinder jetzt, wenn ich Facebook richtig deute.
Vielleicht ist auch nur 1, aber das sieht aus wie 3, wenn die übereinander.
Aber es liegt eben so diagonal im Bett und deshalb, ja, genau. Ja, wer weiß.
Wahnsinn. Ja, okay, das muss es auch geben. Ja, und die sind auch gestraft mit höheren Ausgaben. Und was das volkswirtschaftlich bedeutet, vielleicht halten nur große Menschen die Wirtschaft am Laufen, weil sie einfach sozusagen ohne
das Nötigste
mehr zahlen. Ja, sie können nicht anders. Es ist Zwang zu mehr aus. Also wir haben quasi die ständige Inflation, tragen wir mit uns rum. Wir müssen immer mehr drauf zahlen.
Ja, aber wir können eben nicht eigene Klos fordern. Das können wir, obwohl, doch, wir können extra große Klos eigentlich
fordern. Es gibt ja
die
Klos für Menschen mit Diagnose. Oder mit, um da nochmal eine zu rekurrieren auf unsere vorletzte Folge. Ja, also man kann ich bin tatsächlich immer dankbar, wenn aus irgendeinem Grund man auf ein, wie es früher hieß, Behindertenklo gehen darf, weil dort halt einfach mehr Platz ist. Oder wenn zum Beispiel dort der Wickeltisch auch ist, so wie im Zug, dann ist dort einfach mehr Platz. Man eckt nicht sofort an, wenn man einfach nur sich mal rumdreht. Ja, aber das führt schon wieder zu weit, weil groß zu sein, das haben wir oft genug thematisiert. Wir stellen uns damit ja nicht ins Schaufenster. Das sind immer nur die anderen,
nein,
die uns da irgendwie als besonders brandmarken, was wir nicht sind. Lieber Justus, ich hatte noch ganz viele andere Themen auf dem Zettel.
Ja, wir haben ja noch genügend Folgen. Wir haben ja noch genügend Folgen. Das ist ja nach hinten raus wirklich.
Ist quasi fast Open End, wenn man so will. Closed End, ja, ist absolut Closed End.
Oder wir machen einfach die letzte Folge wie so eine Art Filibuster im amerikanischen, im Senat oder so, wo es ja erlaubt ist, einfach durchzureden.
Das können wir echt mal machen.
Um Gesetzesvorhaben zu blockieren.
Oh,
das
ja.
Können wir, dass wir, wenn wir die Jazz-Folge schon nicht mehr schaffen, einfach so eine Filibuster-Folge machen und einfach so 7 Stunden lang durchreden.
Oh ja, da hab ich Bock drauf. Da gucken wir dann gleich, wenn das Mikro aus ist, gucken wir nach einem Termin, wo wir uns das einrichten können, weil das sind
so
wir
nach 2 Wochen
schuldig.
Am Stück.
Ja, wir haben ja geil, vielleicht muss ich dann extra draufzahlen, weil wir haben ja immer nur begrenztes Minutenkontingent pro Monat, aber das ist mir wert, das völlig auszureizen und im Zweifel wird es dann einfach in mehreren Happen gepostet. Insofern habt ihr da vielleicht sogar noch bis in April hinein was zu hören. Wir gucken mal, wie lange wir durchhalten. Wir machen uns Gedanken, worüber wir dann kommende Woche sprechen. Es war sehr schön und wenn ich auf die Aufnahmespur gucke, habe ich außerordentlich viel geredet dieses Mal, im Gegensatz zu dir.
Ja. Das ist doch schön.
Das ist auch mal
schön.
Dann
machen wir doch jetzt hier einen Cut.
Machen wir einen Cut. Es war mir eine Freude und ach ja, ich muss ja wieder meinen E-Bass, einen Music Man Stingray, der so einen schönen knurrenden Sound hat.
Obwohl, es wäre natürlich jetzt, spielst du ein bisschen länger Bass, weil dann könnte ich noch einen Bassistenwitz erzählen.
Oh ja, ja, okay.
Während du spielst, oder?
Ja, ich fange jetzt an und dann darfst du erzählen.
Okay, ja, und dann sage ich auch Tschüss. Ja, wir wollen die Folge beenden, fröhlich, so ernst sie an vielen Stellen auch war. Und deswegen erzählen wir jetzt einen der vielen tollen Musikerwitze. Ich erzähle jetzt einen Bassistenwitz. Wir haben eine Rockband auf der Bühne und die spielen und wahnsinnige Stimmung, riesengroßes Publikum. Und wir haben eben den Sänger, den Gitarristen, den Schlagzeuger und den Bassisten. Und der Sänger steht vorne am Mikrofon und sagt wow, und denkt sich so, ich bin schon so gut, ich bin so derart gut, wie ich das hier alles mache. Und der Gitarrist spielt und denkt sich, oh, wenn ich hier fertig bin, dann saufe ich mir direkt richtig einen rein und lass heute richtig die Sau raus, das wird absolut toll. Und der Schlagzeuger sagt so, während er spielt, so pf, 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 und denkt sich so, oh, ich guck, ob ich vielleicht eine Frau heute Abend finde, das wäre so schön, da freue ich mich richtig drauf. Und der Bassist spielt und denkt, also das, was der Bassist denkt, ist A-A-A-E-E-A-A-A-C. Ja, alle, die den Witz noch nicht verstanden haben, sind wahrscheinlich selber Bassisten. Ansonsten wünschen wir euch mit diesem kleinen Rausschmeißer alles Gute. Bleibt dran und wenn der Podcast hier fertig ist, fangt einfach an, ihn von vorne zu hören. Das reicht für 3-4 Jahre. Und denkt immer dran, und das will ich auch im Namen von Ralf Baudach jetzt nochmal wiederholen und betonen, auch drüben ist es schön, Macht's gut, ihr Lieben.